Handwerk to go, der Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Vielen, vielen Dank vor allen Dingen für eure ganzen Rückmeldungen und die interessanten Beiträge und Fragen, die ihr uns immer stellt. Wir geben die gerne immer weiter und nehmen auch gerne eure Anregungen, Ideen auf halt für weitere Podcasts. Wir laufen, wie ihr wisst, auf die 100. Folge zu. Es ist nicht mehr lange und auch da werden die ein oder anderen Überraschungen noch kommen halt und wahrscheinlich auch der ein oder andere Gast nochmal zu Wort kommen, der da war. Deswegen seid auch ermuntert und fühlt euch ermuntert, selber Beiträge zu schicken. Näheres findet ihr dann sicherlich auf unseren Social Media Kanälen. Ich bin erstmals seit etwas längerer Zeit nicht mehr alleine hier im Studio mit irgendwie online verbunden, sondern ich freue mich insbesondere, dass wir einen Studiogast hier haben. Andreas Evatius ist hier von Primagas. Andreas, erstmal ein herzliches Willkommen und vielen, vielen Dank, dass du die Reise und den Weg auf dich genommen hast, hierher zu kommen halt und dass wir uns ein bisschen ausplaudern und quatschen konnten und mal über Gemeinsamkeiten reden. Schön.
Ja, vielen Dank, Christian. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, man hört es, du hast einen leichten Dialekt halt, ne? Du kommst jetzt nicht gerade aus der Bad Württemberger Ecke, sondern so aus der Krefelder Ecke.
Ja, noch ein bisschen südlicher. Ich komme aus der Eifel in der Nähe von Düren zwischen Köln und Aachen. Und ich denke mal, man hört so diesen rheinischen Singsang in der Stimme, von daher alles gut.
Okay, also das kann für euch da draußen nur schön werden halt. Letztlich dann habt ihr auf alle Fälle eine schöne Stimme und deine nämlich halt dabei, zu hören, wie das ist. Ja, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, natürlich immer wieder gerne zu uns. Ansonsten ist das Thema allgegenwärtig, Gebäudeenergiegesetz. Wie geht natürlich auch die 65%-Regelung? Was kommt da alles auf uns zu? Und Andreas, du bist ja da schon vor der ISH in Anführungsstrichen auf uns zugekommen und hast gesagt, Mensch, ey, eigentlich wäre das ein Thema, dass wir da mal ein bisschen zusammen drüber quatschen sollten halt, weil es gibt so viele Berührungspunkte, wie wir jetzt auch gemerkt haben halt, dass das total wichtig wäre und interessant ist halt. Ne?
Genau, wir haben ja bei uns hier in Deutschland knapp 100.000 Bestandskunden und die fragen sich natürlich auch, wie jetzt die Modernisierung nach vorne geht. Gebäudeenergiegesetz, die Novelle ist gerade raus und für uns stellt sich natürlich die Frage, wie geht es mit Flüssiggas weiter als Energieversorger? Wir sind natürlich immer noch ein hauptsächlich fossiler Energieträger. Und bieten aber unseren Kunden natürlich auch Lösungen an. Und aus dem Grunde habe ich gedacht, Mensch, Christian, wir könnten nochmal zusammen diesen Podcast machen, um die Leute über Flüssiggas und die Möglichkeiten aufzuklären.
Genau, weil so anderes Gasthema ist halt viel bekannt, aber Flüssiggas, mir persönlich natürlich stark bekannt halt, aber dem einen oder anderen vielleicht von euch da draußen noch nicht so präsent, das zeigt sich ja auch, du hast jetzt eine große Kommunikationskampagne jetzt gestartet und ihr seid da mittendrin halt, dass da schon an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen Aufklärungsbedarf ist. Bevor wir da aber tiefer einsteigen, vielleicht nochmal so Primagas, also ich hoffe, dass deutschlandweit alle euch kennen, aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der euch nicht kennt. Kannst du vielleicht noch mal ein paar Worte zum Unternehmen und zu dem Gesamten sagen?
Ja, die Primagas in ein paar Worten erklärt. Wir sind seit mehr als 70 Jahren am Markt, schon lange dabei und konzentrieren uns hauptsächlich auf die Versorgung von Immobilien, von Haushalten im Einfamilienhausbereich, aber auch im Industriebereich und können überall in Deutschland, überall da, wo in der Vergangenheit kein Erdgasnetz gelegen hat. Genau da war eigentlich unsere Kernkompetenz, die Kunden mit Flüssiggas zu versorgen, als Alternative zum Erdgasnetz.
Und wir erleben ja gerade auch wieder so einen kleinen Hype da in der Richtung. Ne? Erst war ja letztes Jahr, ging es los, wie geht das alles halt, Heizungsmodernisierung, ne? Heizungsgesetz in aller Munde, dann alle Wärmepumpen müssen rein, alle Heizungen wieder raus und jetzt gerade im ländlichen Gebiet merken wir doch, es ist ja was ganz anderes.
Genau. Letztes Jahr war natürlich auch noch die Ukraine-Krise ein Riesenthema für uns. Wir kamen zu einer Gasmangellage. Das hat natürlich dafür gesorgt, dass die Energiepreise enorm nach oben gestiegen sind. Wir haben das alle gemerkt im Erdgasbereich, im Strompreis. Im Flüssiggasbereich war es etwas anders. Deswegen sind viele Kunden auch auf uns zugekommen und Neukunden auf uns zugekommen und haben tatsächlich von Erdgas auf Flüssiggas gewechselt oder haben halt nach Alternativen gesucht, wie sie eben günstiger heizen können und so. Ist das Thema Flüssiggas natürlich richtig prominent geworden.
Ja, gerade da, wo es halt keine Lagerflächen gibt, beziehungsweise da, wo keine Fortführung des Erdgas halt möglich ist, wo ihr dann halt im Gegensatz zu Öl halt auch irgendwo lagern könnt, ist das natürlich eine ideale Alternative.
Genau, was viele halt nicht wissen und da war schon in der Vergangenheit immer unsere Stärke. Flüssiggas darf eben auch in Trinkwasserschutzgebieten eingesetzt werden. Überall da, wo heute kein Öl eingesetzt wird, genau da ist unsere Kernkompetenz gewesen. Und wir haben es vor 2 Jahren erlebt, da als die Katastrophe im Ahrtal war. Mhm. Auch da sind ja viele Öltanks hochgekommen. Da war das erste Mal so richtig Öl massiv in der Kritik, wo wir dann aber mit dem Flüssiggas eben aus der Umweltverträglichkeit heraus natürlich da eine Lösung bieten können. und wo auch heute wieder viele Flüssiggas im Tanks im Einsatz sind.
Und jetzt war das eigentlich über Jahrzehnte ja so, wo ihr sagt, okay, da leben wir ganz gut mit halt irgendwo und es läuft halt in Anführungsstrichen und jetzt auf einmal gibt es aber schon so ein Interesse und auch die Idee, das Ganze natürlich ein bisschen kundzutun halt und auch vor allem noch stärker zu vermarkten. Ne?
Genau. Bei uns ist eine Besonderheit, wir haben seit 2018 haben wir als Flüssiggasversorger eine biogene Variante vom Flüssiggas. Und wir haben uns dafür eingesetzt, dass es im bisherigen GEG schon anerkannt ist als Erfüllungsoption für die erneuerbare Energien. Und so wie es jetzt aktuell ausschaut, auch in der aktuellen Novelle, ist Flüssiggas explizit mit biogener Variante als Erfüllungsoption auch vorgesehen. Und das bietet natürlich die Chance, gerade in den Modernisierungsvorhaben im Altbau, dass man da eben mit biogenem Flüssiggas auch eine Lösung hat, um diese 65% zu erfüllen. Das ist natürlich eine Riesenchance.
Kannst du ein bisschen was zu diesem Biogen sagen, beziehungsweise wie ja, produziert das wird, beziehungsweise ja. wie die Herstellung dann da tatsächlich ist?
Halt genau.
Ja, weil wenn du jetzt schon mal da bist, wollen wir ja ein bisschen was wissen.
Halt. Natürlich. Das biogene Flüssiggas ist ein Nebenprodukt aus der Biodieselherstellung. Wenn man sich mal an der Tankstelle umschaut, dann wissen wir, 7% ist heute schon die Quote, die als Biodiesel dem normalen Diesel immer beigemischt wird. Und bei dieser Biodieselproduktion, wie auch bei jeder anderen Raffinerieprozess, ob ich jetzt Heizöl oder Benzin raffineriere, entsteht automatisch Propan als Nebenprodukt. Und das ist auch das, was hier bei dem Biodiesel entsteht. Wir haben hier Einsatzstoffe wie Rest- und Abfallstoffe aus der Lebensmittelindustrie, Rapsöle, Palmöl, je nachdem aus zertifizierten Anbau. Und aus diesen Produkten wird eben das Biodiesel hergestellt und wir fallen nebenher mit ab, sodass wir hier dem Kunden ein 100% biogenes Flüssiggas anbieten können. Und das hat der Gesetzgeber auch in 2020 im Gebäudeenergiegesetz als gasförmige Biomasse anerkannt, was dann eben den Vorteil hat, dass ich damit heute auch im Neubau nach wie vor noch mit einer biogenen Flüssiggasvariante und einem Gasbrennwertgerät die Anforderungen aus dem GEG erfüllen kann.
Was ja eigentlich genau jetzt da reinpasst und deswegen du wahrscheinlich auch Land auf Land ab unterwegs bist.
Genau, ne? Dafür sind wir momentan auf ganz vielen Veranstaltungen. Für uns erster Ansprechpartner ist natürlich der SAK, Fachhandwerker, weil die Zielgruppe, die kennen Flüssiggas, gar keine Frage, weil das ist eigentlich schon seit langem auf dem Markt. Auf der anderen Seite, biogenes Flüssiggas haben viele eben nicht auf dem Schirm. Und gerade jetzt, wo natürlich viele nach Optionen suchen als Alternative auch zu einer Wärmepumpe, ist Flüssiggas natürlich für viele dann nochmal eine Option, die man gerade in der Modernisierung einsetzen kann.
Ist das für viele bis jetzt gar nicht so ein Thema gewesen oder hat man das vergessen halt letztlich? Weil wenn ich mir jetzt mal, wir hatten ja vorher über Heizwerte gesprochen und so weiter, halt, da schneidet ihr ja nicht so schlecht ab. Ne?
Das ist richtig. Vom Heizwert her liegen wir sehr gut, vom Energiegehalt sind auch etwas besser als die Erdgasseite. Ich glaube, es liegt halt daran, dass Flüssiggas früher immer so die Energie war, die man dann genommen hat, wenn eben kein Heizöl oder kein Erdgasanschluss in Frage kam. Und man hat dann im Grunde genommen immer dann, wenn keine Nachtspeicheröfen wenn man die nicht haben wollte, von vorn an, immer dann, wenn man keine Option in einer Ölheizung oder einem Erdgasanschluss hatte, dann hat man sich eben für Flüssiggas entschieden, weil das dann nochmal eine komfortable Alternative zu einem Nachtspeicherofen beispielsweise war. Das heißt, wir sind wirklich schon eine Nische. Wir machen ungefähr 2,5% vom Gesamtenergiemix in Deutschland eigentlich aus und sind dann damit immer etwas in Vergessenheit geraten. Und jetzt öffnet sich für uns so ein Fenster, wo wir gerade dann, wenn kein Erdgas vorhanden ist oder wo man eben nochmal eine Alternative zu einem Netzanschluss, gerade dann, wenn ich mich eben unabhängig machen möchte von einem Erdgasversorger, bietet Flüssiggas jetzt die Alternative.
Und wie geht das dann praktisch halt letztlich? Ich habe jetzt Öl und will umsteigen oder ich habe jetzt schon Flüssiggas und will das erneuern oder sowas oder ich habe Erdgas und will jetzt auf Flüssiggas umsteigen. Wie kann man sich das vorstellen? Was muss man denn tun halt in Anführungsstrichen? Ja. Passt das immer oder?
Ja, das passt. In der Regel passt es eigentlich immer. Es gibt also kaum Situationen, wo ich Flüssiggasanschlüsse nicht herstellen kann. Man muss natürlich immer schauen, ich brauche den Platz auf meinem Grundstück. Weil wir müssen immer den Tank außerhalb vom Gebäude einlagern. Also der wird entweder aufgestellt oberirdisch oder wir machen den als erdgedeckte Variante ins Erdreich rein. Und den Platz muss ich natürlich haben. Und darüber hinaus muss ich natürlich auch mit dem LKW irgendwie anfahren können. Denn wir beliefern unsere Kunden im Grunde genommen klassisch wie den Heizölkunden mit einem LKW und können so aber bundesweit unabhängig von den Erdgasnetzen überall liefern.
Das heißt also, es gibt dann ja im Vorfeld wahrscheinlich irgendwie eine Berechnung oder Überlegung von der Größe her, von der Anlage, es muss ja auch irgendwie beschaffen sein dafür halt. Ne? Wir haben mal gelernt, dass es auch natürlich mit dem Wobbe-Index zusammenhängt. Also nicht jede Feuerstätte kann mit jeder Düse oder Sache so beheizt werden.
Ja.
Muss ja irgendwie ein bisschen übereinpassen.
Ja, das ist für uns ist in erster Linie immer entscheidend, wie kann ich den Flüssiggastank beim Kunden platzieren und was sind so die Anforderungen? Also wie viel Energie braucht der Kunde? Hat er da den ganz normalen Brennwertkessel, so wie wir den aus dem Haushalt kennen, oder haben wir zum Beispiel hier eine Hallenheizung, wo ich deutlich höhere Energiebedarfe habe, dann muss ich dementsprechend auch den Tank auswählen. Wir machen das immer so, damit der Kunde auch eine Vorstellung davon hat. Wir kommen raus, wir haben immer einen Außendienstmitarbeiter, der den Kunden vor Ort berät und nutzen auch da beispielsweise eine AR-App, wo man dann wirklich dem Kunden auch durch das iPad dann zeigen kann, wie denn der Tank später auf dem Grundstück ausschaut, dass man sich auch eine Vorstellung davon macht, wo wird denn der Tank aufgestellt? Wie sieht die Planung aus? Und wie sieht die saubere Installation am Ende aus? Weil am Ende möchte man ja auch dann, dass das Grundstück auch nach wie vor ansehnlich ist und nicht durch irgendwie einen Gastank dann beeinträchtigt wird.
Und dann nicht irgendwo in der letzten Ecke voll bewuchert mit irgendwas und das findet
ja, keiner genau. mehr halt. Das sind immer so die Klassiker. Ne? Viele kennen halt immer den oberirdischen Tank, die weißen Behälter, die dann in der Gegend rumstehen. Wenn man sich aber schon die letzten Jahre anschaut, dann kann man davon ausgehen, 70, fast 80% aller Behälter, die werden heutzutage erdgedeckt eingelagert. Das heißt, da kommt ein kleiner Domdeckel oben raus, man sieht fast nichts mehr davon, wie eine Wasserzisterne, muss man sich das vorstellen. Und integriert sich halt wunderbar in Vorgärten oder eben da, wo der Kunde sagt, da passt er hin und da passt auch optisch für alle dann.
Dann müsst ihr immer nur für die Kinder, die dann da buddeln oder sowas, vorher mal sagen, okay, da halt nicht oder irgendwo
ein Schildchen hinsetzen. Das ist richtig. Da müssen wir natürlich mal schauen. Es gibt natürlich so ein paar Regularien, die muss man einhalten. Ne? Ja. Also so Sachen wie Fenster, Kanäle, Schächte, die muss man immer berücksichtigen bei der Aufstellung. Man darf halt nicht vergessen, anders als beim Erdgas, wir sind schwerer als Luft. Das heißt, das Gas würde sich immer absetzen. Und deswegen muss man immer Abstand halten von Kellerschächten, irgendwelchen Einläufen wie Regenabwasser oder sowas. Aber ansonsten besteht da eigentlich keine Gefahr.
Überwacht ihr das dann halt in der Konsequenz weiter oder ist das dann ein Externer quasi, der dann auch die Überwachung hat für die Anlagen? Weil du gerade sagtest, nicht nur beim Einbau oder Erstinstallation, sondern das muss ja danach auch irgendwie geguckt werden.
Also so wie wir bei der bei dem Vertrag, wenn man mit dem Kunden, der macht mit uns in der Regel dann einen Mietvertrag für den Flüssiggasbehälter und in dieser Grundgebühr ist dann auch die komplette Wartung, Reparatur, Service, ist alles in den Behälter mit inbegriffen. Im weiteren Verlauf, wenn der Kunde dann den Behälter über mehrere Jahre da stehen hat, kommen wir alle 2 Jahre raus, machen dann eine äußere Prüfung. Das heißt, wir gucken, hat sich irgendwie am Grundstück irgendwas verändert, hat sich irgendwas Besonderes ergeben, hat der Kunde vielleicht andere Pläne? Weil oftmals ist es so, man ist so in der Bauphase, ne, und dann kommt die Situation, ich brauche noch einen Carport und ich muss auch irgendwie eine Gartenhütte da hinsetzen oder wo kann ich mein Holz stapeln? Und das sind dann so die Fragen, die man im Rahmen der äußeren Prüfung gerne klärt. Ne? Und alle 10 Jahre gucken wir danach, ist der Behälter auch von innen in Ordnung, machen also eine innere Prüfung, gucken nach der Rohrleitung. Und das sind so Dinge, die wir in der Überwachung mitmachen, mit Dienstleistern und Fachbetrieben zusammen. Aber wir sind schon derjenige, der dann das Ganze dann quasi immer wieder bei sich dann auf Wiedervorlage hat und dem Kunden das abnimmt.
Jetzt mal eine Frage so im Off. Der Tank und so weiter, ne, gehört der euch oder ist das gemietet oder kaufe ich das? Also ich bin jetzt nur Betreiber von euch im Grillbereich halt. Also
genau,
da bin ich
also
zu Hause,
der Mieter, wir machen das immer so, wir stellen den Behälter in der Miete zur Verfügung. Und haben dann damit auch alles, was an den Behälter angeht, bei uns in der Verantwortung. Also wenn der mal getauscht werden müsste, mal angenommen, dein Behälter, der würde irgendwann durch den TÜV irgendwie verworfen, dann würden wir den auch austauschen und das wäre dann zu unseren Lasten.
Okay.
Also du hast eigentlich mit dem Gasanschluss, hast du hier einen Vergleich wie mit einem Erdgasanschluss. Dass du dann da dich im Grunde genommen nicht mehr darum kümmern musst, sondern du nimmst einfach das Gas und
nutzt es halt dann quasi. Halt, ne? Und jetzt ist die Beschaffung, also da ein bisschen technisch nochmal, so werden halt Bio-Gen, hast du ja erklärt gehabt halt, wo das herkommt, aber ihr müsst ja auch das ganze Zeug erstmal irgendwo herkriegen halt, ne? Also es ist ja nicht so, dass du vor der Haustür da so ein, also was abbaust.
Halt. Genau, das ist richtig. Wir haben natürlich da eine Logistikkette dahinter stehen. Wir beziehen einen Großteil von unserem Flüssiggas aus der Nordsee. Also da, wo quasi Erdgas und Öl gefördert wird, da entsteht auch gleichzeitig als Nebenprodukt immer auch Flüssiggas, was dann eben entsprechend getrennt wird von dem Erdgas und vom Heizöl und was dann per Schiff tatsächlich dann hier entweder in Brunsbüttel oder beispielsweise im Duisburger Hafen umgeschlagen wird und von dort aus geht das Ganze dann per Kesselwagen oder per LKWs dann direkt zum Kunden raus. Ne? Also wir haben verschiedene Transportwege, das geht dann über Schiffe, Kesselwagen, bis dann am Ende dann der LKW beim Kunden vor Ort an der Haustür steht. Mhm. Und das geht halt überall. Ne? Also wir haben Kunden, die haben ihren Tank an der Nordsee. Wir haben aber auch Kunden, die sind irgendwo auf 2000 Meter Höhe, irgendwo in den Alpen. Also auch das
ist so ein bisschen möglich. Wie die Post, ne? Die kommt auch überall hin.
Genau, oder? Wir kommen überall hin. Wir müssen natürlich immer schauen, wie das so die Witterungsbedingungen sind. Ne? Also mhm. wir müssen mal schauen, kommen wir mit dem LKW dahin? Das haben wir auch ganz gut im Griff. Wir bauen beispielsweise auf den Tanks immer ein Modem mit drauf. Mhm. Und über dieses Modem können wir halt eine Fernabfrage machen. Wir können also immer nachschauen, wie viel ist im Tank gerade drin. Dann können wir entweder den Kunden daran erinnern oder der macht mit uns eine Vereinbarung, dass wir ihn automatisch auffüllen. Und dann können wir den auch vor den Wintermonaten vor allen Dingen bevorraten. Weil es gibt einfach Gegenden, auch in Deutschland, so im Mittelgebirge, da komme ich dann halt in den Wintermonaten, wenn Frost ist oder wenn mal Schneefall ist, komme ich schlecht hin. Und da sorgen wir einfach dafür, dass der Kunde frühzeitig befordert ist.
Das heißt also, der Transportweg ist das Problem und nicht die Lagerung des Flüssiggas in dem Behälter. Ne?
Die Transport, die Logistik, das ist eigentlich die Herausforderung, dass man genügend Produkt vor allen Dingen bevorratet. Und das ist auch der Vorteil, immer erkläre ich dann mit dem Versorgungsvertrag, den wir machen. Auf der einen Seite, ja, wir vermieten den Behälter. Und der Kunde muss bei uns das Gas abnehmen. Mhm. Auf der anderen Seite garantieren wir ihm ja auch die Gasversorgung. Also der Kunde, der dann bei uns den Vertrag abschließt, der weiß auch, dass wir im Zweifelsfall das Gas liefern und ihn dann nicht im Regen stehen lassen, wenn dann irgendwie Not am Mann ist. Also wir haben auch ganz viele Anrufe, die kommen gerade auf Heiligabend und sagen, Mensch, mein Tank ist leer, wie sieht's aus? Und dann stehen wir auch da parat, weil wir haben an 365 Tagen haben wir eine Notdienstnummer, die dann auch besetzt ist und wo wir dann im Zweifelsfall auch an solchen Tagen rauskommen.
Das heißt also Service und ja, am Kunden arbeiten ist bei euch schon hoch im Kurs halt.
Dass ihr ganz da genau, das ist eigentlich das, was wir uns auf die Fahne schreiben. Eine faire Beratung ist das A und O, also wirklich den Kunden dann in der Tankanlage beraten, aber auch später im weiteren Verlauf. Und jetzt im Rahmen von der Novelle zum Gebäudeenergiegesetz ist natürlich das auch ein wesentlicher Bestandteil. Ne? Also wir müssen jetzt die Kunden natürlich aufklären, fair beraten und natürlich auch sagen, welche Möglichkeiten gibt es denn da? Ne? Denn es gibt sicherlich die Gebäude, die noch relativ neu sind, ich sag mal so ab 2000 gebaut sind. Da ist sicherlich die Wärmepumpe jetzt auch in einer 1:1 Ablösung genau das Richtige. Aber wir haben so viele Gebäude, die sind von vor 1977 und da sehe ich halt die große Herausforderung, was man noch alles machen muss, wenn man jetzt auf eine Wärmepumpe switcht. Und da sehe ich halt den Vorteil, man kann da auch mit Flüssiggas noch das eine oder andere machen.
Also das haben wir ja neulich gerade bei unserem Innovationsforum diskutiert. Auf dem Forum waren auch Schornsteinfeger-Vertreter, SAK-Vertreter, dann die Wissenschaft, Professor Oschatz war mit dabei, ein Coaching-Berater war mit dabei. Und genau um dieses Thema ist denn die Wärmepumpe, also Strom, das Allerheilmittel. Und gerade in diesen Sachen, wo wir Spitzen abdecken müssen, gerade im Altbau und ganz ehrlich, wir haben so viel in Deutschland davon halt, weil irgendwie kriegen wir es ja noch nicht so ganz hin mit dem Neubauten und der Wohnung. Da ist noch unwahrscheinlich viel Potenzial.
Ja, ne? Und gerade diese Vielfalt. Ich rede eigentlich eher davon, dass wir eine Vielfalt brauchen und nicht diese eine Lösung. Ich mache mal so ein Beispiel. Wir haben letztes Jahr, als so diese Gasmangellage war und wir ja kurz davor waren, dass wir vielleicht zu wenig Erdgas hätten, kam beispielsweise die Stadionverwaltung von Borussia Mönchengladbach auf uns zu.
So, jetzt müssen alle zuhören, die bei den Fohlen aktiv sind. Ne? Das ist so deine Gegend da unten.
Ja,
das ist
meine Gegend.
Jetzt, ja.
Und
diese Saison nicht ganz so gut, glaube ich.
Ja, es läuft nicht ganz so gut. Es liegt aber nicht am Flüssiggas.
Okay.
So viel kann ich verraten. Nein, aber die sind auf uns zugekommen. Und da ging es eben auch darum, was kann ich im Notfall mit Flüssiggas machen. Und da sind wir hingegangen und haben da beispielsweise eine Behälterbatterie aufgestellt mit neuen Flüssiggastanks. Und die versorgen eben da den Hotelkomplex und das Stadion mit Flüssiggas, ne, und können dann halt bei Bedarf, können die halt ja bivalent fahren.
Womit heizen sie sonst?
Oder wie? Die haben Erdgas sonst auch im Einsatz. Mhm. Ne? Und so haben die halt hier zwei verschiedene Medien, mit denen die halt wunderbar da jetzt ihren Betrieb aufrechthalten können. Ne?
Und auch die neuen Kesseltanks ist dann wie groß? Also was muss man sich da vorstellen?
Das ist ja, wenn man sich mal vorstellt, da sind jetzt ist so ein 2,9-Tonner mal 9. Ne? Ein so ein 2,9-Tonner, der hat einen Energiegehalt von 38.000 Kilowattstunden.
Ist schon ein bisschen größer.
Das
ist
halt schon ein bisschen größer. Ne? Und ich vergleiche das mal so mit einem Haushalt. Wir haben so in den Altbauten, da liegen wir in der Regel immer so bei 15.000, 20.000 Kilowattstunden. Das ist, glaube ich, so die Norm und da kann man sich vorstellen, mit so einem 2,9-Tonner, da kann man schon mal 2 Jahre mit heizen. Also wir legen natürlich die Behälter immer nach dem Energiebedarf aus. Ne? Also wir versuchen jetzt nicht zu groß zu dimensionieren. Man muss ja auch mal gucken, wie das vom Platz her passt. Ne? Aber man sieht hier, da kann man schon mal ein ganzes Jahr mit durchheizen.
Das heißt, ihr habt euch eine kleine Beteiligung daran gesichert, dass auch der Verein weiterlebt und auch nach vorne gebracht wird.
Und genau, und da gilt es natürlich vom Daumen halten. Und wer mal bei mir in die LinkedIn-Story reinschaut, wir können sogar die Behälter in den Vereinsfarben liefern, also weiß und grün, ist auch sogar bei den unterirdischen Tanks möglich.
Okay, und ihr werdet jetzt, aber jetzt kommt ja der Werbeblock, ihr werdet auch nicht nur gebunden an diese Grün-Weiß-Farben. Also es gäbe auch Alternativen, wenn da draußen welche sind, die größere Mengen anscheinend abnehmen, auch dann farblich zu kombinieren.
Ja, mit Sicherheit, da geht dann mal was. Da kann man dann auch mal schauen, ob man das eine oder andere dann realisiert gemeinsam, genau.
Okay, also von daher auf alle Fälle auf dich zukommen. Du wirst ja hinterher nochmal deine Kontaktdaten geben, beziehungsweise die man sich wenden kann, dass da auch solche Sachen halt drin sind. Ne? Das sind aber schon so Besonderheiten halt, so als Success-Story irgendwo?
Das sind schon so Besonderheiten, die auf uns zukommen. Und da ist natürlich auch Herzblut dahinter, wenn man so einen Verein dann da mal als Kunden gewinnen kann. In der Regel sind es dann eben wirklich so die Einfamilienhäuser, ne, die dann modernisiert werden, die von Öl auf Flüssiggas wechseln oder eben jetzt im letzten Jahr viele, die von Erdgas kommen. Gerade im Mehrfamilienhausbereich sehe ich halt nochmal ein Riesenpotenzial, weil da ist oftmals so die Herausforderung, so mit der Trinkwasserversorgung beispielsweise, also wie kriege ich warmes Trinkwasser, wie kriege ich das Thema Legionellenschutz, wie kriege ich das in den Griff? Und ich sag mal, da eine Kombination aus Wärmepumpe und Gasbrennwert als Spitzenlastkessel ist ja nicht völlig ausgeschlossen. Das ist, glaube ich, sogar dann oftmals die preiswertere Lösung für solche Modernisierungsvorhaben und man hat ja trotzdem dann die 50% erfüllt.
Ja. Und das geht mit eurer Lösung dann halt in dem Fall? Und
das geht dann mit unserer Lösung. Man muss noch nicht mal biogenes Flüssiggas in dem Fall nehmen, sondern man kann da auch dann auf rein fossiles Flüssiggas setzen. Mhm. Was ja auch preislich momentan absolut attraktiv ist.
Und ja, und das Ganze so nach vorne zu bringen und voranzubringen, macht ihr ja momentan auch vielfach mit dem Fachverband und auch mit dem Fachhandwerk zusammen, SHK. Das heißt, ihr schult ja momentan auch Land auf, Land ab, genau diese Themen halt.
Ne? Genau. Wir sind eigentlich immer schon im Bereich der Schulung unterwegs, lassen uns da was einfallen, wie wir das Fachhandwerk in den technischen Regelwerk für Flüssiggas schulen. Das ist im Prinzip so das Kompakt-Nachschlagewerk für die Flüssiggasbranche, was dann eben alle gesetzlichen Bestimmungen vereint. In diesem Jahr ist der Schwerpunkt ganz klar in Richtung Möglichkeiten mit der GEG-Novelle ausgeschlagen. Einfach dann die Aufklärungsarbeit mit dem, was wir heute schon wissen, zu zeigen, was geht denn morgen auch noch und was geht vor allen Dingen auch übermorgen. Auch das Thema Aufklärung im Sinne von Verfügbarkeit, weil oftmals werden wir immer so gefragt, ja, fossiles Flüssiggas oder biogenes Flüssiggas, ist das denn überhaupt noch so ein Thema, wo ich ganz klar sage, ja, also ich glaube, wir brauchen diese Brückentechnologie noch die nächsten Jahre, allein vom Gebäudebestand her.
Und ist das bei den Leuten dann noch nicht so klar gewesen oder einfach in Vergessenheit geraten oder sowas? Oder wenn ihr das, ne, du schulst das ja überall. Ja,
also ich nehme momentan halt immer noch eine riesen Verunsicherung wahr. Auf der einen Seite, dass die Leute eben, gerade auch Fachhandwerk, eben nicht wissen, was die jetzt ihren Kunden empfehlen sollen, auf der einen Seite. Und zum anderen muss man wirklich sagen, Flüssiggas ja, ist so ein bisschen in die Vergessenheit reingeraten, was natürlich jetzt uns hier in die Karten spielt, dass wir da eben überall auch jetzt ja offene Türen einrennen, ne? Dass wir dann auch wirklich dann Gehör finden, engagieren uns beispielsweise auch im Ausbildungsbereich, haben jetzt gerade hier mit dem ZVSAK einen Sponsorvertrag abgeschlossen, weil uns dann auch am Herzen liegt, auch da den Nachwuchs zu fördern und deswegen auch beispielsweise hier auf die Ausbildungsleiter zu gehen und versuchen da halt das Thema nochmal zu spielen, damit auch hier der Nachwuchs da entsprechend weiß, wo es hingehen kann.
Wir haben ja hier viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch regelmäßig zuhören. Das erfahren wir ja auch und kriegen wir auch mit und so weiter. Und auch viele in der Ausbildung tätig sind. Das heißt also, wenn da der Bedarf ist und auch der Wunsch da ist, halt solche Sachen macht ihr auch. Das heißt, ihr würdet dann auch rauskommen, halt letztlich und auch schulen oder informieren oder zusammenarbeiten halt in
der Form. Ne? Das bieten wir halt an. Wir gehen da aktiv zum einen auf die Innungsobermeister zu, bieten aber auch an unseren TF-Schulungen als Webinar teilzunehmen oder eben halt als Präsenz vor Ort. Und ja, ich sag mal, Ausbildungsleiter, die jetzt ein Interesse haben und sagen, Mensch, Flüssiggas könnte ich bei mir im Unterricht mit integrieren. Da kommen wir raus und stellen das Ganze vor. Haben da übrigens auch eine super schöne Schulungswand, wo man also wirklich auch dann praktisch üben kann. Mhm. Und nicht nur rein in Form von der Präsentation, wie man so klassisch kennt. Also da gibt es dann auch Dinge zum Anfassen. Da darf man auch mal eine Druckprüfung machen und schauen, ist die Anlage dicht? Was sind so die typischen Fehler an so einer Flüssiggasanlage? Denn selbst wenn in den nächsten Jahren die Nachfrage zurückgehen sollte, wir haben ja erstmal über 600.000 Haushalte in Deutschland, die haben ja Flüssiggas. Also die Chance, dass so ein SAK-Fachhandwerker an die Flüssiggasanlage rankommt, ist ja groß.
Ja,
also,
klar.
Und da muss ich halt wissen, was mache ich dann halt, wenn die Anlage mal nicht funktioniert? Was kann so ausfallen? Wo sind die typischen Störfälle?
Mhm. Ja, ist doch gut halt letztlich. Und das hilft ja auch dem Handwerker, wenn er ein bisschen Vertrauen da rein gewinnt halt und auch ein bisschen Aufklärung mehr hat als sonst.
Genau.
In der Form, ne? Ja. Andreas, wie stellst du dir die Zukunft vor? Was, also jetzt auf der einen Seite, du kannst ja vielleicht nicht aus dem Nähkästchen plaudern, was da noch kommt halt, aber was glaubst du denn, in welche Richtung das so weiterhin gehen wird?
Ja, zum einen glaube ich, dass die Mengen für biogenes Flüssiggas nochmal deutlich steigen werden. Ne? Wir haben ja gerade...
die Mengen für biogenes Flüssiggas, genau. Also in der Produktion meinst du?
In der Produktion, ne? In der Verfügbarkeit, ja. Weil oftmals wird immer so hinterfragt, ja, gibt es denn genug biogenes Flüssiggas? Und da glaube ich, dass die Mengen eben noch zunehmen werden, weil wir auch im Automobilbereich zunehmend auf E-Fuels und Air-Fuels setzen.
Mhm.
Wir erleben gerade ja, dass ganz viele Tankstellen aufgemacht werden, wo du hundertprozentigen Biodiesel tanken kannst. Ne? Und da, wo Biodiesel entsteht, habe ich automatisch auch unser Produkt dabei, unser biogenes Flüssiggas. Zum anderen sehe ich aber auch in Zukunft noch weitere biogene Flüssiggase auf den Markt kommen. Ne? Also ja, man kann schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, denn wenn zum Beispiel bei uns auf die Seite kommen, flüssiggas.de, da kann man schon über das Thema Dimethylether sich informieren.
Mhm. Dimethylether ist was dann?
Also ja, Dimethylether ist im Grunde genommen auch ein flüssiges Gas, was sich unter geringem Druck verflüssigen lässt.
Ah, okay.
Die Besonderheit ist hier, dass wir hier ein zusätzliches Sauerstoffatom mit drin haben. Also etwas anders als hier unser klassisches C3H8 im Propangasbereich.
Mhm.
Der Vorteil ist, dass ich hier halt auch, sag ich mal, ein Produkt habe, was ich deutlich günstiger produzieren kann, nochmal Vorteile bringt in der Produktion, weil ich ausschließlich aus Resten Abfallstoffe aus Bioabfällen herstellen kann und so, sag ich mal, nochmal in Zukunft nochmal deutlich mehr Menge in den Markt reinbringe. Und das bietet halt Chancen für die Zukunft.
Und aus was gewinne ich das dann? Oder aus was könnte das gewonnen
werden?
Ja,
das wäre dann zum Beispiel Restabfallstoffe hier aus der Biotonne. Das kann aber auch aus der Lebensmittelindustrie wieder herauskommen. Das kann
beispielsweise... Das heißt, ihr arbeitet dann mit dem Abfallentsorger dann wahrscheinlich
zusammen? Ja, das wäre zum Beispiel jemand, der da uns dann dementsprechend die Rohstoffe dann da zur Verfügung stellen kann. Und daraus kommt dann eben dann ja dieses Produkt raus. Ne? Mhm. Neben anderen Produkten wieder, auch da kommt wieder Biodiesel raus, ne? Was man dann eben, ja, wo wir dann unser DME für Heizwecke nutzen können.
Mhm.
Und ja.
So. Aber das ist total spannend, ne? Ich meine, so richtig solltest du ja noch nicht drüber berichten. Du hast ja gesagt, da gibt es ein paar Informationen schon.
Genau.
Aber wäre das alles passiert, wenn es nicht diesen Druck oder diese Wärmewende, Energiewende gegeben hätte?
Aus unserer Konzernsicht, wir sind ja nicht nur hier in Deutschland vertreten, mit der Primagas, wir sind ja konzerngebunden, dahinter steht die SAV Energy aus Holland und die haben sich schon dem Regenerativen verschrieben. Man möchte schon bis 2040, hat man klare Ziele, wo man stehen möchte.
Okay.
Und ein Teil davon ist, dass man auch den fossilen Anteil durch regenerativen Energieträger dann auch ersetzen möchte. Und zu der Strategie gehört neben dem biogenen Flüssiggas eben auch erneuerbares Dimethylether, wo man eben die Zukunft sieht. Ne? Dass man dann auch da irgendwann komplett erneuerbar unterwegs ist.
Okay, und das wird dann auch ganz normal transportiert, wie auch das andere Flüssiggas, was es jetzt
ist. Genau, das ist eben der Vorteil. Ich brauche hier das Ganze nicht irgendwie tiefkalt runterkühlen, wie wir es vielleicht von flüssigem Erdgas kennen, ne? Sondern ich kann hier das Ganze eben unter entsprechendem Druck komprimieren und habe dann das Ganze flüssig. Genau.
Und diese Flüssiggas, was wir jetzt ja momentan so an den Tankstellen oder an der Nordsee, Ostsee und an den Häfen halt, die ja gerade lagern, funktioniert alles so? Oder?
Also ja,
wenn wir jetzt mal einen Fachmann hier haben,
also ja,
in der Presse
genau.
Wird uns ja viel verkauft, da, was man da sieht halt. Ne?
Da muss man, glaube ich, noch mal unterscheiden, weil das ist natürlich durch die Medien gegangen. Wenn ich von Flüssiggas rede, dann meine ich unser Propangas, unser C3H8. Wenn hier in den Medien oftmals von Flüssiggas gesprochen wird, dann ist in der Regel von verflüssigtem Erdgas die Rede. Und das ist das, wo wir gerade hier erleben, wo diese Anlieger da oben in, an der Nordsee gebaut werden, wo dann das verflüssigte Erdgas quasi wieder in den Normalzustand gebracht wird und dann ins Erdgasnetz einfließt. Ist also mal ein komplett anderes Produkt, weil wir reden hier von einem Methan, ne, währenddessen wir eben reines Propan haben.
Mhm, okay. Also aufpassen da draußen, nicht immer alles glauben sofort, was da erzählt wird, sondern ganz ein bisschen genauer hingucken halt hören. Ne? Genau. Andreas, wie siehst du, jetzt hast du gesagt, auf der einen Seite die Zukunft, dann sagen wir mal, technischerseits halt. Was glaubst du, wie sich der Markt da jetzt noch momentan weiterentwickeln wird?
Ja, von der Marktlage her, also ich glaube, ich sagte ja schon eingangs ich denke mal schon, dass für viele Altbauten ja die Modernisierung jetzt im Vordergrund steht, erstmal auf eine neue Brennwerttherme überhaupt zu wechseln. Und ich sehe halt die Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Techniken, ne? Also gerade die Kombination Wärmepumpe, Brennwert, Solarthermie, dass das wieder deutlich an Fahrt aufnehmen wird. Ich finde, gerade auf der ESH hat man gesehen, da hat die Solarthermie, fand ich, die hat man schon fast gar nicht mehr wahrgenommen.
Wie viele Brennwertfeuerstätten hast du noch gesehen?
Ja, auch nicht mehr so viele. Ja, genau, dafür aber so ein paar in Richtung Wasserstoff.
Ja.
Und ja, ich denke mal, das Thema Hybridheizung wird wieder zunehmen, weil dann habe ich hier eine Chance, auf der technischen Seite ja meine Heizung auf 65% erneuerbar zu bringen, auf der einen Seite, und muss auf der anderen Seite vielleicht nicht ganz so viel in die Gebäudehülle investieren. Das wird, glaube ich, so die große Herausforderung sein, wie man eben in Zukunft die Heizung modernisiert.
Mhm. Ja, und das Feld ist ja so groß halt, ne? Und die Gebäudehülle selber wird so ein bisschen vernachlässigt an der Form halt. Das ist leider echt schwierig, da momentan so die Fahne hochzuhalten.
Und da ist ja auch die Herausforderung immer bei der Gebäudehülle, ja, wie viel muss ich da investieren und was dann ist der Einspareffekt? Also wie amortisiert sich das? Und ich sag mal, wir sind hier in Deutschland, da guckt man halt immer doch sehr stark da drauf, was bringt's mir, was kommt dann raus und wann amortisiert sich die ganze Sache. Und ja, da muss es irgendwo auch finanzierbar sein. Ne?
Ja. Wenn jetzt viele Leute haben mir zugehört, Interesse zeigen und wir haben, wie gesagt, einige Ausbilder dabei, egal ob Berufsschule, Ausbildung oder Meisterschulen und so weiter und so fort. Wie kann man mit euch in Kontakt kommen oder sowas? Weil vielleicht hat der eine oder andere bis jetzt nicht so die Berührung mit euch gehabt, aber wie geht das dann?
Ja, also meine Empfehlung ist, kommt auf unsere Webseite, das ist die primagas.de, kommt auf die Seite, da sind Kontaktformulare, man kann sich da weitergehend informieren, welche Möglichkeiten es gibt, aber da findet ihr dann sämtliche Kontaktmöglichkeiten über eine Hotline-Nummer bis hin dann eben zu einer E-Mail-Adresse, wo man Kontakt aufnehmen kann oder aber auch gerne einfach bei mir auf das LinkedIn-Profil gehen, Kontakt aufnehmen, also steht auch gerne zur Verfügung.
Also der Andreas ist auf LinkedIn aktiv, habt ihr mitgekriegt, dort ist er auch mit seinem vollen Namen und nicht mit irgendwas anderem zu erkennen und wahrscheinlich sogar unter Primagas auch zu finden, ne?
Wenn ja, ich natürlich. Richtig
gesehen habe. Ne? Und von daher könnt ihr das ganz einfach und ihn da antriggern. Viele von euch sind da ja auch unterwegs. Andreas, was haben wir vergessen zu besprechen? Was ist noch so um euch herum quasi? Gibt es noch irgendwas?
Ja, um uns auch herum. Ja, momentan, ich glaube, wir haben momentan so eine wechselbare Gefühle mit dem, was sich gerade so draußen am Markt passiert, was er tut. Also ich glaube, momentan für uns ist ganz wichtig, die Lösung für unsere Bestandskunden zu liefern, dass wir denen da wirklich auch da die Sicherheit geben und die Transparenz vor allen Dingen liefern, was man in Zukunft machen kann und beratend zur Seite stehen. Also nicht nur mal so ein bisschen das Thema Energieversorger oder sag ich mal, dass man da natürlich hier Gewinne machen will, gar keine Frage. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, aber auch ganz wichtig, hier auch da in Zukunft ein fairer Partner zu sein und den Endverbrauchern da vor allen Dingen ja die richtigen Hinweise, die Transparenz zu bringen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Das ist doch ein schönes Schlusswort halt, ne? Fairness und Transparenz dem Endkunden und auch dem Fachhandwerk euch gegenüber halt zu bringen. Aber ich möchte dich nicht entlassen, bevor ich dir nicht, ich muss mir einmal weggehen, du hast vorhin einen Entwickler bei uns kennengelernt, das war der Carsten halt, ich sage jetzt nicht den Nachnamen, der nicht nur bei uns entwickelt, sondern der auch die Bienen bei uns hegt und pflegt halt und von den Bienen, also von den Wöhlerbienen aus dem eigenen Lager quasi, möchte ich dir ein Glas Honig als Dankeschön überreichen. Ihr seht das da draußen nicht, vielleicht habt ihr es an ein oder anderen Stelle schon mal gesehen. Soll sehr lecker schmecken und viele Gäste bekommen den halt geschenkt und ich hoffe, du magst Honig oder deine Familie mag Honig.
Ja, absolut. Also wir sind Honig-Fan, also vielen, vielen lieben Dank.
Ja.
Und ist, denke ich mal, was ganz Besonderes, weil Den kann man nicht überall kaufen.
Nee, den gibt es gar nicht zu kaufen.
Den gibt es nur hier bei dir jetzt.
Den gibt es nicht zu kaufen, genau.
Der ist von daher, vielen, vielen Dank, freut mich.
Ja, vielen Dank, dass du bei uns warst. Hat Spaß gemacht, auch den Tag über, den Austausch Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen habt, ähnliches, ne? Die Jungs sind da sehr aktiv und können euch da immer jederzeit weiterhelfen. Von daher, Dankeschön für den tollen Nachmittag.
Ja, Dankeschön, ich habe zu danken.
Ja, viel Spaß da draußen und bis bald. Tschüss.
Handwerk to go, der Podcast.